Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Besucher. Ich möchte zu Anfang noch mal kurz beten. Herr, wir brauchen dich und das Wirken deines Geistes, dass du uns in die Wahrheit deines Wortes leitest. Und das bitten wir dich auch jetzt. Herr, öffne du uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Amen. Ich möchte die Predigt beginnen mit einer Reihe von Fragen an euch. Und die Fragen möge jeder ehrlich für sich selber beantworten. Die Antworten sind nicht schwierig, es ist nur ein Ja oder ein Nein. Erste Frage: Hast du schon einmal mit einem Löwen kämpfen müssen? Hast du Brüder oder Geschwister, die etwas gegen dich haben? Hast du jemanden in deinem Leben, der schon jahrelang nach deinem Leben trachtet, weil er neidisch auf dich ist? Hast du schon einmal Ehebruch begangen? Hast du jemanden zu einem Mord angestiftet? Hat eines deiner Kinder gegen dich rebelliert und den Aufstand geprobt? Hast du schon einmal Menschen betrogen, weil du ihnen etwas vorgespielt hast, weil du geheuchelt hast? Hast du schon einmal um das Leben eines Kindes gebangt, das dann doch gestorben ist? Wie oft hast du jetzt Ja gesagt? Wie oft hast du Nein gesagt? Vielleicht hast du bei den Fragen gemerkt, dass es einen gibt, der hier in jedem Fall mit Ja geantwortet hätte. Das ist David, der große König von Israel, der Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn es jemanden gibt, der nicht nur aufgrund dieser Ereignisse in seinem Leben alle Arten von Ängsten gekannt und erlebt hat, dann bestimmt er. Und deshalb tun wir gut daran, darauf zu hören, was er uns in Bezug auf Angst durch den Heiligen Geist geleitet mitzuteilen hat. Und dazu wollen wir in dieser Predigt den Psalm 27 betrachten. Ihr könnt ihn schon mal aufschlagen. Wir lesen ihn gleich zusammen. Der Psalm gibt uns keine nähere Auskunft darüber, unter welchen Umständen er entstanden ist, wie das sonst oft bei den anderen Psalmen von David der Fall gewesen ist. Da steht nur, ach, jetzt ist es aus, von David. Und ich verstehe das so, dass der Text uns eine Art Glaubensbekenntnis von David vor Augen führt, wie wir noch sehen werden. Man könnte auch sagen, der Psalm gibt uns ein Rezept gegen Furcht oder Angst. Wir wollen nun den Psalm zunächst einmal im Ganzen lesen. Von David: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Wenn sich schon ein Heer wider mich legt, so fürchtet sich mein Herz dennoch nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so bleibe ich auch dabei getrost. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich bleiben dürfe im Hause des Herrn mein Leben lang, zu schauen die Lieblichkeit des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er verbirgt mich im Schirm seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind, und ich will in seinem Zelte Jubelopfer bringen, ich will singen und spielen dem Herrn. O Herr, höre meine Stimme, sei mir gnädig und antworte mir, wenn ich rufe. Von dir sagt mein Herz, dass du sprichst, suchet mein Angesicht, dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab in deinem Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf richtige Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht in den Willen meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind wider mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. Dennoch glaube ich zuversichtlich, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Ganz offensichtlich ist der Psalm in drei Teile gegliedert. Der erste Teil sind die Verse 1 bis 6, das habe ich jetzt hier genannt, Davids Glaubensbekenntnis. Der zweite Teil sind die Verse 7 bis 13, das ist Davids Gebet. Und der dritte Teil ist Vers 14, Davids Appell. Wenden wir uns nun dem ersten Teil zu. Ich lese ihn noch einmal. Von David: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Wenn sich schon ein Heer wider mich legt, so fürchtet sich mein Herz dennoch nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so bleibe ich auch dabei getrost. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich bleiben dürfe im Hause des Herrn mein Leben lang, zu schauen die Lieblichkeit des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er verbirgt mich im Schirm seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will in seinem Zelte Jubelopfer bringen, ich will singen und spielen dem Herrn. Was David uns hier in Vers 1 sagt, ist schon mal sehr wichtig, denn hier sehen wir die bevorzugte Blickrichtung von David angesichts seiner Ängste. Zuerst schaut er in seine Situation auf dem Herrn. Das heißt, was der Herr für ihn ist, was der Herr für ihn tut. Er sagt, der Herr ist mein Licht, der Herr ist mein Heil, der Herr ist meine Kraft. Und warum sagt David das? Nun ganz einfach, weil er in seinem Leben Dunkelheit kennt, weil er in seinem Leben Unheil kennt, weil er in seinem Leben Schwachheit kennt. Und hat aber eben darin den Herrn erfahren, als den, der ihn durchträgt und der ihn versorgt. Und weil das so ist, weil das David erlebt hat, deshalb kann er sagen, vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte mir grauen? Oder anders übersetzt, vor wem sollte ich erschrecken? Furcht und Schrecken sind sehr wohl Erfahrungen gewesen in Davids Leben, wie das ja auch zu Beginn der Predigt angesprochen wurde in den Ereignissen, die ich als Frage formuliert habe. Und Furcht und Schrecken sind auch Erfahrungen im Leben eines jeden Menschen, auch im Leben eines Christen, aber auch im Leben eines Nichtchristen. Aber David lässt sich davon offensichtlich nicht bestimmen, sondern er blickt auf den Herrn. Er schaut zuerst auf den Herrn, bevor er sich mit diesen Schrecken auseinandersetzt. Er schaut auf den Herrn und findet dort die Hilfe, die er braucht. Wenn dich jemand fragen würde, wie sieht eigentlich dein Glaubensbekenntnis aus? Was würdest du denn da antworten? Bei David war es auf jeden Fall kein formelhaftes oder frommes Bekenntnis, sondern er hat etwas formuliert, er hat etwas proklamiert, was durch sein eigenes Leben unterfüttert war. Denn das hat er erfahren, diese ganzen Dinge, die hier genannt werden. Dunkelheit, Unheil, Schrecken, Kraftlosigkeit. David weiß und hat erfahren um Gottes Macht, dass Gott unangreifbar ist, dass er in seiner Autorität unüberwindbar ist und deshalb gelangt er zu der Überzeugung, dass vor Gott niemand auch nur die geringste Chance hat. Und in Vers 3 wird dann sehr bildhaft dargestellt, was Davids Realität war. Übeltäter, Bedränger, Feinde, sogar ein ganzes Heer führt Krieg gegen ihn. Das waren seine Erfahrungen, sehr persönliche und sehr unmittelbare Erfahrungen. Und mittendrin erlebt er, wie Gott ihm durchhilft, wie Gott seine Bedürfnisse befriedigt. Und so ist es nachvollziehbar, wenn David sagt, egal was das Problem ist, egal wer der Feind ist, egal welche Schwierigkeiten ihm zu schaffen machen, sein Gott ist größer als diese alle. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ich lese das nochmal mit einer etwas anderen Betonung. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. 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 Je nachdem, wie ich das betone, hat dieses Glaubensbekenntnis eine etwas andere Aussage. Der Herr, da steht im Hebräischen Yahweh. Yahweh steht in der Bibel für den Gott, der eine persönliche Beziehung zu dir sucht, zu dem Menschen sucht. Und er betont auch Gottes Fürsorge für den Menschen. Und dann steht hier ist das Präsens. Im Englischen gibt es dafür den Begriff, also Präsens steht für eine eternal truth, für eine ewige Wahrheit. Das war nicht gestern zur Zeit Davids, das ist heute und nicht nur zur Zeit Davids, das ist heute und es gilt auch für morgen. Der Herr ist, das ist immer wahr, diese Wahrheit. Und dann steht hier mein Licht. Das heißt, David hat einen persönlichen Bezug zu diesem Gott, zu diesem Yahweh. Der Herr ist mein Licht. Das bedeutet doch wohl, dass Dunkelheit den David umgibt. Und zwar von allen Seiten. Das ist nicht nur dann gewesen, wenn er in einer Höhle Unterschlupf oder Zuflucht gesucht hat vor seinen Verfolgern, sondern weil ihm vielleicht auch der Durchblick gefehlt hat, weil er keine Hoffnung hatte. Und Dunkelheit ist immer ein lebensfeindlicher Zustand. Und dann steht, und mein Heil. Das heißt, der Herr ist mehr als nur Licht, er ist auch mein Heil. Und Heil ist entscheidend angesichts des Unheils, das in dieser Welt ist. Und noch einmal möchte ich es betonen, dieses Bekenntnis ist durch Davids Leben abgedeckt. Das ist keine leere Phrase. Das hat er erlebt ganz praktisch. Kommen wir nun zu den Versen 4 bis 6. Noch einmal lese ich sie. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich bleiben dürfe im Hause des Herrn mein Leben lang, zu schauen die Lieblichkeit des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er verbirgt mich im Schirm seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will in seinem Zelte Jubelopfer bringen. Ich will singen und spielen dem Herrn. Also, wie gelangt David zu dieser festen Überzeugung, die er in Vers 1 formuliert hat? Was ist die Voraussetzung dafür? Wir sehen die erste Voraussetzung hier. Davids sehnlichstes Verlangen ist ein beständiges Verweilen im Hause des Herrn. Er sagt hier sein Leben lang. Nun, was heißt das? Was ist damit gemeint? Heißt es, dass David da jeden Tag, Tag und Nacht in das Haus des Herrn gegangen ist? Natürlich nicht. Damals gab es ja noch gar keinen Tempel. Der wurde erst durch Davids Sohn Salomo gebaut. Aber es gab in Israel das Heiligtum Gottes aus der Zeit der Wüstenwanderung, die Stiftshütte. Und die Errichtung der Stiftshütte hat Gott ja persönlich angeordnet und hat sie gegeben, die Stiftshütte, als Ort seiner Gegenwart. Und deshalb wird klar, was David hier meint, wonach er trachtet. Sein Verlangen geht dahin, beständig in der Gegenwart des Herrn zu sein, darin zu leben, darin zu verharren. Und dabei und dadurch erkennt er die Lieblichkeit des Herrn. Das heißt, das wunderbare Wesen des Herrn und das wunderbare Wirken des Herrn. Darin erfährt er auch Schutz und Geborgenheit in seiner schwierigen Situation, in seiner Zeit des Unheils. Und darin erfährt er Sieg über seine Feinde. Und das führt ihn dann, wie wir das auch lesen, in Vers 6 zum Lobpreis und zur Anbetung. Ich habe immer Schwierigkeiten, wenn in einem Gottesdienst auf Knopfdruck sozusagen zum Lobpreis aufgefordert wird, ohne dass zuvor auf Gottes Wesen und auf Gottes Werk hingewiesen wird. Denn Lobpreis entspringt ja dadurch, wie der Herr ist und was er tut. Ich muss ihn vor Augen haben, wenn ich ihn preisen und anbeten soll oder will. Und es geschieht aber nicht einfach dadurch, dass hier eine Lobpreisband im Einsatz ist mit entsprechender Instrumentierung und mit oftmals sehr oberflächlichen Liedtexten, sondern meiner Ansicht nach geschieht es dann, wenn ich eine tiefergehende Wortbetrachtung, wenn das dem vorausgeht. Eine Wortbetrachtung, die uns den Herrn vor Augen stellt und dann in die Anbetung führt. In Johannes 4 lesen wir zwei Voraussetzungen für die Anbetung. Die Gott anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nun, was heißt es? Im Geist den Herrn anbeten heißt, den gleichen Geist haben, wie der Herr ist. Das heißt, der Heilige Geist muss in mir wohnen. Dann kann ich den Herrn anbeten. und in Wahrheit. Wahrheit wissen wir, Jesus Christus ist die Wahrheit. Da müssen wir in der, oder auch das Wort Gottes ist die Wahrheit, da müssen wir entlang dem, was die Bibel uns sagt, den Herrn anbeten. Dann können wir den Herrn richtig anbeten. Aber dazu muss ich eben das Wort vor Augen haben und der Geist in mir wohnen. Dann kann ich den Herrn anbeten. David scheint es offensichtlich gewusst zu haben, denn er suchte die Gemeinschaft mit dem Herrn und er macht Erfahrungen damit, ehe er zum Lobpreis kommt. Also die erste Voraussetzung für Davids Glaubensbekenntnis, vor wem sollte ich mich fürchten, ist also die beständige Gemeinschaft mit dem Herrn, ein Leben in seiner Gegenwart. Und was sind nun weitere Voraussetzungen? Dazu lesen wir noch einmal den zweiten Teil des Psalms, das Gebet Davids in den Versen 7 bis 13. O Herr, höre meine Stimme, sei mir gnädig und antworte mir, wenn ich rufe. Von dir sagt mein Herz, dass du sprichst, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab in deinem Zorn. Meine Hilfe bist du geworden, verwirf mich nicht und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf richtige Bahn um meiner Feinde willen. Gib ich nicht in den Willen meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind wider mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. Dennoch glaube ich zuversichtlich, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Lande der Lebendigen. Wenn man dieses Gebet Davids vergleicht mit dem Jubel und der Anbetung Davids in Vers 6, dann bekommt man jetzt den Eindruck, dass die Stimmung gekippt ist. O Herr, heißt es hier plötzlich. Und es ist eine ganz andere Stimmung. O Herr, es ist ja so etwas wie ein Klagelied, ein Einstieg in eine Klage. Das Gebet weist also eher auf eine Klage hin als auf Jubel. Und der Inhalt von Davids Gebet ist auch eher von Besorgnis und von Ungeduld geprägt. Vielleicht, weil er nicht so schnell Gottes Rettung und Gottes Hilfe und Sieg erfahren hat. In Vers 7 bis 10 können wir das erkennen, dass David eben nicht prompt den Schutz des Herrn erfährt. Denn in Davids Gebet wird ernste Besorgnis ausgedrückt. Denn es kommen 7 Bitten, die er dem Herrn vorbringt. Höre meine Stimme, sei mir gnädig, antworte mir, verbirg nicht, weise nicht ab, verwirf mich nicht. Verlass mich nicht. Wer so redet, der erfährt ja genau das Gegenteil davon. Und es zeigt auch, wie es hier um Davids Herz bestellt ist. Er hat dieses emotionale, sehnsüchtige Verlangen nach Gemeinschaft mit dem Herrn. Und das erfährt er wohl zur Zeit des Gebetes nicht. Wir wissen ja, dass jeder Mensch zur Gemeinschaft berufen ist. Auf der zwischenmenschlichen Ebene, aber auch auf der geistlichen Ebene. Und wie schwer ist es zu ertragen, wenn diese Gemeinschaft fehlt, sei es gewollt oder ungewollt. David hat diese Gemeinschaft immer wieder gesucht. Aber er ist darin auch schwer enttäuscht worden, wie wir aus seinem Leben wissen. Denken wir nur an den Vers 10. Mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Davon wird anderweitig in der Bibel nichts gesagt, aber offensichtlich hat er die Erfahrung gemacht, dass sein Vater und seine Mutter ihn verlassen haben. Vielleicht sind sie nicht mehr auf seiner Seite gewesen in der Zeit, als er verfolgt wurde von dem König Saul. Und das ist ja vielleicht auch die schlimmste Enttäuschung, wenn ich die Gemeinschaft mit Vater und Mutter nicht mehr habe, das heißt, wenn die Eltern nichts mehr von mir wissen wollen. aber er ist auch anderweitig noch enttäuscht worden. Zum Beispiel von seinem Ratgeber Ahithophel, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gelesen. Der war ein sehr enger Freund von David und David hat auf seine Stimme gehört, hat auf seinen Rat gehört und der hat irgendwann David schmählich verraten, hat ihn im Stich gelassen, ist auf die andere Seite, auf die Seite seiner Feinde übergeschwenkt. Und für die Bibelforscher unter euch, eine kleine Frage, warum ist der Ahithophel plötzlich auf die Seite der Feinde Davids gegangen? Könnt ihr mal studieren, ob ihr da eine Antwort findet. Oder David ist schmählich enttäuscht worden von Absalom, seinem Sohn, der ihn ja vom Thron stoßen wollte. Aber David hat auch enge Gemeinschaft erlebt mit Jonathan, dem Sohn Sauls. Eine Gemeinschaft, die ja das Muster ist eigentlich für jede Freundschaft unter Christen. Aber auch diese Gemeinschaft hat ja ein jähes Ende gefunden durch den Tod Jonathans. Und nun in diesem Gebet kriegen wir den Eindruck, dass eine weit wertvollere Gemeinschaft nicht mehr da ist, nämlich die Gemeinschaft mit Gott, nach der David sich doch so sehr sehnt. Denn anders lassen sich eben diese sieben Bitten, diese emotionalen Bitten nicht erklären. Sie treiben David ins Gebet. Und dieses Gebet, das ist, wie wir in Vers 10b lesen können, das bringt David innerlich zur Ruhe. Denn dann heißt es in Vers 10b, aber der Herr nimmt mich auf. Diese Gewissheit, die bringt ihn zur Ruhe in seiner Situation, bringt ihn in seinem emotionalen Auf und Ab, könnte man sagen, bringt ihm Ruhe und Erlösung. Aber diese Ruhe ist ja nur innerlich. Die äußere Situation von David hat sich noch nicht verändert. Die Feinde sind immer noch da. Sie wollen ihm immer noch ans Leder. Und deshalb bringt David in Vers 11 eine zweite Bitte vor. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf richtiger Bahn um meiner Feinde willen. Das ist Davids Bitte um Weisheit angesichts der Bedrohungen seines Lebens. David war ja, wenn wir sein Leben ein bisschen studieren, das war ein außergewöhnlicher Mensch. Der war hochbegabt als Dichter, als Liederdichter. Wie viele einzigartige Psalmen kennen wir von ihm oder Lieder? David war äußerst talentiert als Feldherr. Wie viele erfolgreiche Kriege hat er geführt? Er war äußerst begabt als König, denn unter ihm ist das Königreich Israel aufgeblüht und er war begabt als Soldat und als Kämpfer. Denken wir nur an seinen Kampf, den er geführt hat mit dem Riesen Goliath. Und doch, wenn David es hier sagt, zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf richtiger Bahn, da sehen wir eigentlich nichts von dieser Begabung, von diesem Talent, das David eigentlich natürlicherweise oder das in David ist. Sondern mit dieser Bitte zeigt er eigentlich, dass er sich nicht in der Lage sieht, ohne Gottes Weisheit und ohne Gottes Führung sein Leben zu bewältigen. Das ist ganz einfach zu schwierig zu handeln. Und da wird Davids Demut ganz offensichtlich. Denn er gibt zu, dass er auf Gottes Unterweisung angewiesen ist und nicht auf sein Können oder seine Begabung vertraut. Und auch in diesem zweiten Teil des Gebets, wie wir schon in Vers 10 gesehen haben, kommt David nach seiner Bitte zu einer inneren Gewissheit und Ruhe. Vers 13 lesen wir das. Das ist zu früh. Dennoch glaube ich zuversichtlich, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Lande der Lebendigen. Er stellt sich vor Augen, dass seine derzeitige Situation eben nicht sein Untergang ist, sondern dass er eine herrliche Zukunft vor sich hat. Dennoch glaube ich zuversichtlich, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Lande der Lebendigen. Kommen wir zum letzten Teil des Psalms, im Vers 14. Ich lese ihn noch einmal. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Ich habe vorher gesagt, das ist Davids Appell, Davids Aufforderung. Es ist naheliegend, dass David diesen Appell zunächst mal an sich selber richtet, an sein eigenes Herz. Er ermahnt sich, auszuharren, bis der Herr eingreift, bis der Herr antwortet, bis der Herr Sieg schenkt. Und der Vers ist aber auch so zu verstehen, dass dieser Appell uns gilt, dass er dir gilt und dass er mir gilt, auch wenn es oft schwer fällt, auszuharren. In Psalm 70, Vers 1, sehen wir eine ähnliche Ungeduld. Da sagt nämlich David: Eile, o Herr, mich zu retten, hilf mir zu helfen. Und ich glaube, wir sind da überhaupt nicht anders als David. Auch wir mögen es nicht zu warten. Oder wie gehst du damit um, wenn du an einer langen Schlange an der Supermarktkasse stehst? Oder wie gehst du damit um, wenn du in einem Verkehrsstau gefangen bist? Oder in einem Restaurant auf die Bedienung warten musst? Oder in dem Wartezimmer eines Arztes auf den Aufruf. Wie gehst du damit um, mit solchen Situationen, wo du warten musst? Aber bedenken wir einmal eine etwas andere Perspektive. Jemand hat gesagt, es ist nicht so wichtig, worauf wir warten, sondern viel wichtiger ist, was Gott tut, während wir warten. In solchen Zeiten arbeitet nämlich der Herr an uns, um die geistlichen Eigenschaften zu entwickeln, die so schwer zu erreichen sind. Nämlich Sanftmut, man könnte auch sagen Duldsamkeit oder das Ertragen des Wartens, statt Ärger und Frustration aufzubauen, wenn ich warten muss. Und er entwickelt da bei uns auch die Eigenschaft oder die Tugend der Freundlichkeit, statt zu schimpfen und ungehalten zu sein. Und er entwickelt natürlich dadurch auch in uns die Eigenschaft der Geduld, dass wir Geduld haben mit anderen, die vielleicht nicht so schnell sind wie wir oder die vielleicht etwas anderes noch vorneweg schieben. Wir leben in einer Welt, in der das Sofort und das Gleich verehrt wird. Und wir bringen es nicht oder nur schwer fertig zu warten, vor allem dann, wenn es um unsere innersten Bedürfnisse geht. Doch David drängt uns mit seinem Appell geradezu dazu, dass wir uns an den ewigen Gott klammern und dabei nicht nachlassen, bis er eingreift. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Es gibt Leute, die sagen, geistliche Reife zeigt sich an einem Glauben, der niemals zu kämpfen hat, der unbeweglich ist, der sich darin zeigt, dass man sich über diese Welt, diese dunkle Welt erhebt, dass man sozusagen über allem schwebt, niemals unsicher, niemals angsthabend, niemals angegriffen. Und dann gibt es andere, die sagen, dass das geistliche Leben schwer ist, dass wir im Schützengraben sein sollten, um den Feind zu bekämpfen, dass wir immer wachsamer sein sollten, weil sonst der Kampf verloren geht. Aber es ist schwer, Leute zu finden, die sagen können, dass obwohl ihr Gott der souveräne Herrscher des Weltalls war und ist, Und daran haben sie absolut keinen Zweifel, dass sie dennoch Furcht und Zweifel haben und dass sie darin ehrlich sind. Doch der Herr ist gnädig und barmherzig. Und deshalb gibt er uns durch David eine Hilfe, ein Rezept, wie wir die Furcht besiegen können. Ich habe 4 Punkte eigentlich genannt in der Predigt. Das erste ist, suche die beständige Gemeinschaft mit dem Herrn. Der Herr, der sich als Jahwe geoffenbart hat, als der Gott, der eine Beziehung zu dir sucht und der für dich sorgen will. Blicke auf ihn und suche ihn im Gebet, wenn Zweifel und wenn Ängste wieder die Oberhand gewinnen wollen in deinem Leben. Und suche Antworten in Gottes Wort, die dir Führung und Leitung geben in deiner Situation. Und schließlich und endlich, bleibe aktiv und entschlossen, dem Appell zu folgen, mit dem David seinen Psalm beschließt. Und dieser Vers ist es unbedingt wert, dass man ihn auswendig lernt. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Ich möchte zum Abschluss beten. Ja, Herr, das ist wunderbar zu sehen, wie du in Davids Leben wirkst und was dein Wirken in Davids Leben auch an Gutem hervorgebracht hat und uns heute noch zum Guten dient, Herr. Die Botschaft dieses Psalms, und darüber will ich dich preisen und dir danken. Und ich bitte, Herr, dass du uns hilfst, dass diese Botschaft auch unsere Herzen berührt, dass wir das vor Augen haben, was du uns darin zu sagen hast und was wir das denn auch erfahren, wie es David erlebt hat. Wir preisen dich und danken dir, Herr. Amen. Amen.